Und dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Eine Stimme: Du brauchst dich nicht zu töten. Es gibt Hoffnung auf ein neues Leben. Es war die Vaterliebe Gottes. Aber es hat fast 15 Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe.
Du bist vor deinem Vater geflohen aus Angst. Und jetzt stellt sich Gott als Vater vor.
Ich musste so heulen.
Die Erfahrung der Vaterliebe Gottes, nicht das theoretische Wissen, lässt uns einen Schritt gehen vom Gerufenen hin zum Angenommenen.
Puh. Und das, was mich persönlich so traurig macht, ist, dass es auch heute noch in all den Kulturen, wo wir waren, Menschen gibt, die Gott tief lieben, aber noch nie dieses Erlebnis hatten mit der Vaterliebe Gottes.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen: Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Ich bin Christian Reschke und heute im Stream mit Norbert Bauer. Norbert und seine Frau Kathy sind zwei ganz besonders spannende Menschen. Sie sind seit knapp 50 Jahren verheiratet und waren die meiste Zeit ihres Lebens Missionare in Asien. Heute leben sie in Schweden und sind Teil der skandinavischen Vineyard-Bewegung. Herzlich willkommen, Norbert.
Danke, danke. Schön, dich wieder mal zu sehen und zu hören, Christian.
Wir haben uns 1999 kennengelernt. Das ist ganz schön lange her und ich freue mich, dass wir immer noch befreundet sind, immer noch Kontakt haben. Ich war damals Student in einer Missions- und Churchplanting-Schule, die ihr in Malaysia geleitet habt. Und du bist wirklich eine der Top 5 Personen, die mich persönlich und mein Jesus-Wachstum geprägt haben seitdem. Es gibt so ganz viele Szenen und Kommentare über die Jahre, aber vor allen Dingen auch während diesen 6 Monaten in Malaysia, wo du mich schwer beeindruckt hast und ich so deine Reise mit Jesus hautnah erleben durfte, oft das Gefühl hatte, dass du wie so ein Brunnen seiner Gegenwart bist. Und da gibt es eine Szene, die hat mich unglaublich berührt. Vermutlich erinnerst du dich überhaupt nicht an diese Szene, weil sie für dich völlig alltäglich war. Wir waren damals in so einem Kirchengebäude von so einer chinesischen Gemeinde vermutlich, wo wir uns getroffen haben in Penang mit der Schule. Und die asiatischen Gebäude, die sind ja so ein bisschen wild gebaut. Und da gab es so eine ganz, ganz enge Treppe, die hochführte in diesen Saal, wo wir uns getroffen haben. Und diese Treppe war so eng, dass man also mit breiten Schultern musste man schon fast quer gehen, um hochzukommen, diese Treppe so. Und ich erinnere mich, dass wir deine kleinen Kinder, die waren irgendwie immer dabei bei den Sessions von dieser Schule, das war sehr schön. Als die Schule vorbei war, mussten halt alle Studenten diese Treppe runter. Und dann ging eine deiner kleinen Töchter damals, sie war vielleicht 5 oder 4 oder so, ging als allererste diese Treppe runter. Und für sie war das natürlich riesengroße Treppenstufen. Dahinter reihten sich dann die, ich weiß nicht, wir waren 25, 30 Studenten, reihten sich auf. Man konnte dieses Mädchen nicht überholen. Und sie ging halt wie eine Schnecke diese Treppe runter. Und alle waren gefangen in diesem wahnsinnig engen Korridor, ja, von dieser Treppe. Und du gingst ungefähr so als Letzter. Und es war so absurd, weil dann die Kleine auf einer der untersten Stufen stehen blieb und hochguckte und an diesen ganzen Menschen, die hinter ihr standen, vorbeiguckte. Und so sagte: Daddy, und du streckst so die Hand so, hier bin ich. Und dann meinte sie so: Daddy, I love you. Und blieb einfach stehen, guckte dich an. Und du gucktest runter und sagtest: I love you too. Und dann verhartet ihr. Und alle anderen warteten gefangen in diesem Treppengang. Und ich war so ergriffen, dass mir die Tränen kamen. Weil es für mich so ein Moment tiefer Liebe war zwischen dem Vater und einem seiner Kinder. Ein Moment, wo alles andere stehen bleiben darf, wo es völlig egal ist, dass 30 Menschen gefangen sind in einem Korridor, weil diese Liebe Vorrang hatte. Erinnerst du dich an diesen Moment?
Nein, leider nicht, muss ich sagen.
Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Ist auch wirklich, sowas hast du wahrscheinlich jeden Tag mehrfach erlebt. Aber solche Momente, die haben mich total geprägt. Und deswegen, ich bin super froh, dass du heute mit mir im Stream bist. Die Überschrift unseres Flows heute ist: Das Rätsel um die Vaterliebe Gottes. dieses Thema ist ein absoluter Vineyard-Klassiker. Und als ich Vineyard und Jesus in den 90ern kennengelernt habe, wurde über kaum was anderes geredet als über Gottes Vaterliebe. So. Heute holen wir das Thema hervor und schauen, was hat uns das in 2026 noch zu sagen. Ich bin sehr gespannt, was wir herausfinden werden. Vorher will ich dich vorstellen. Du bist seit knapp 50 Jahren verheiratet mit Kathy. Ihr habt 7 erwachsene Kinder, die überall auf der Welt verteilt leben. Als Großfamilie habt ihr über 30 Jahre in Asien gelebt. Ihr seid vor 15 Jahren nach Südschweden gezogen. In welchen Ländern habt ihr eigentlich gelebt?
Ja, nach unserer Heirat haben wir zuerst 12 Jahre in Deutschland gelebt. Und dann kam eben die Reise nach Asien. Dann gab es Philippinen, Kambodscha, Malaysia und Thailand. Und jetzt Schweden.
Wow. Welche Sprachen hast du in diesen Jahren gelernt?
Das war unterschiedlich. Auf den Philippinen, Malaysia ging alles gut mit Englisch. Da haben wir nicht viel gelernt. Aber in Kambodscha zu der Zeit nach dem Bürgerkrieg konnte keiner Englisch oder sonst eine Fremdsprache. Und da musste ich dann büffeln, um Khmer zu lernen. Es ist eigentlich die einzige asiatische Sprache, die ich gelernt habe in der Zeit.
Ich erinnere mich aber, ich habe dich in Thailand besucht und da hast du auch Thai geredet.
Ja, ein bisschen. Khmer und Thai ist eigentlich relativ ähnlich. Ja.
Jetzt seid ihr seit 13 Jahren zurück in Schweden. Und wie sieht denn ein typischer Tag im Moment bei dir, bei euch aus?
Du, das ist ganz unterschiedlich. Wir sind ja jetzt pensioniert, offiziell. Das heißt, ich habe keine Anstellung mehr. Wir helfen hier mit in der Vineyard in Jönköping. Und wir leben in einem kleinen Ort, so 20 Kilometer von Jönköping. Wir helfen mit Hauskreis, Gebetstreffen. Ich unterweise und predige hier und da. Und dann habe ich eine ganze Reihe von Mentorbeziehungen, also online, hauptsächlich mit Vineyard-Leitern hier im Norden, aber auch in Estland und Litauen. Ja, wir haben mehr Zeit als je zuvor. Wir haben keine Kinder mehr zu Hause. Und manche Tage, da ist viel los und manche Tage so gut wie nichts. Also es kommt immer darauf an, was eben gerade anlegt.
Okay. Ist das jetzt, wo ihr erstmal bleiben werdet, Schweden, oder zieht es manchmal zurück nach Asien?
Es zieht manchmal, aber ich habe das Gefühl, dass unsere Zeit dort doch eigentlich am Ende ist. Ich möchte gern wieder hin, um unsere Freunde zu besuchen natürlich. Im Augenblick glauben wir, dass wir hier in Schweden am rechten Ort sind. Das kann sich natürlich ändern.
Unser Thema heute, das Rätsel um die Vaterliebe Gottes. Und du bist Vater von 7 Kindern, 7 erwachsenen Kindern. Da sind jetzt, glaube ich, ganz viele Enkelkinder auch schon inzwischen.
15.
Oh, wow. Sehr schön, Norbert. Fantastisch. Nimm uns mal mit in deine ersten 20 Jahre, wo du selber noch kein Vater warst, wo du einen Vater hattest. So ungefähr die Zeit, bis du Jesus kennengelernt hast. Was war prägend?
Ja, das ist natürlich eine lange Geschichte. Aber ich bin also in Nürnberg aufgewachsen. Und unsere Familie, typische Mittelklasse. Vater war Geschäftsmann, reisender Geschäftsmann. Ältere Schwester, jüngerer Bruder. Ja, kirchlich, so an Weihnachten und Ostern. Das größte Problem für mich war von Anfang, dass ich ständig in Angst vor meinem Vater lebte. Er war eine sehr starke Persönlichkeit, oft auch ja, sehr tyrannisch geprägt. Es gab viel Strafe, viel Schläge. Und das hat dazu geführt, dass ich dann als Junge und als Teenager dann angefangen habe, zu Hause zu lügen, weil ich einfach der Strafe entfliehen wollte. Es war im Grunde genommen unmöglich, es meinem Vater recht zu machen. Und dann habe ich versucht zu fliehen, indem ich dann einfach meinen eigenen Weg gesucht habe. Und das war dann ja natürlich auch eher negativ als positiv. Schule geschwänzt, im Park gelegen und Wein getrunken, anstatt in die Poolhalle gegangen und so. Und natürlich, wenn der Vater das dann herausbekam, dann wurde alles noch schlimmer. Ne? Als ich dann so 15, 16 war, wurde ich richtig depressiv. Und der Hauptgrund dazu war, ich wusste ja eigentlich innerlich, dass das, was ich tat, falsch war. Und ich kann mich erinnern, dass ich oft abends im Bett lag und mir selbst gesagt habe, also jetzt hörst du auf damit, jetzt ist Schluss damit. Nur um zu entdecken, dass ich das nicht konnte. Ich war dann eben am nächsten Tag genau wieder im gleichen Dreck und habe genau die gleichen Dummheiten getan. Und das habe ich dann in eine tiefe Depression geführt. Ich habe gemerkt, ich kann mich nicht verändern. Und dann kam diese Hoffnungslosigkeit. Ich werde mit Sicherheit im Gefängnis landen oder in sonst irgendeiner schwierigen Situation. Und dann kamen eben die ersten Selbstmordgedanken. Und die wuchsen und wurden stärker und stärker. Ich habe dann eine Zeit lang ständig ein Paket mit Schlaftabletten mit mir herumgetragen, so als letzter Ausweg. Und der Zeitpunkt, der kam dann. Ich war gerade 18, noch zu Hause in der Schule. Und es war irgendwie, jetzt geht's nicht mehr weiter. Jetzt ist vorbei. Ich hatte auch keine Angst eigentlich vor dem Tod. Ich dachte, es kann nicht schlimmer werden, als es eigentlich schon war. So schlimm war die Situation. Ich saß dann an einem Abend in meinem Zimmer mit einem Glas Wasser und den Schlaftabletten. Habe einen Brief an meine Eltern geschrieben, versucht zu erklären, warum ich diesen Weg gehen musste. Und dann geschah etwas völlig Unerwartetes. In mir stieg plötzlich ein Gedanke hoch, eine Stimme, obwohl ich es jetzt nicht mit den Ohren hören konnte, aber sehr, sehr deutlich. Du brauchst dich nicht zu töten. Es gibt Hoffnung auf ein neues Leben. Und dieser Gedanke kam immer und immer wieder. Ich versuchte ihn zu verdrängen. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Wer ist das? Was ist das? Und es wurde immer stärker, bis ich dann mich einfach dem hingab und erkannte, okay, ich glaube das jetzt. Ich habe dann den Brief zerrissen, den ich geschrieben hatte, die Schlaftabletten weggeschmissen, wusste aber, jetzt muss ich von zu Hause weg, ich kann in diesem Milieu nicht weiter bleiben. Am nächsten Morgen bin ich dann zur Schule gegangen mit meiner Schultasche. Ich habe die dann in den Büschen im Garten versteckt, bin zum Bahnhof, habe mir ein Ticket nach Stockholm gekauft. nie dort gewesen, kannte keinen Menschen dort, natürlich die Sprache auch nicht und bin einfach getürmt von zu Hause. Bin in Schweden gelandet, das ist eine lange Geschichte. Ich bin dann von einem Drogenhändler aufgeschnappt worden. Wir haben zusammen Drogen verkauft in Stockholm. Der hat mich in eine Gemeinde geführt, weil es dort ein Café gab, wo man alles umsonst bekommen hat. Und auf dem Weg die Treppen hinunter ins Café sagte er mir, aber hört ihnen ja nicht zu, die sind alle verrückt. Ich bin in diesen Raum gekommen, das kleine Café, und da war eine Wärme. Und das war nicht nur eine körperliche Wärme, sondern ich spürte etwas Warmes, was mich irgendwie an dieses Gefühl erinnert hat, an dem Abend, wo ich mich umbringen wollte. Lange Geschichte. Jemand dort von der Gemeinde hat mich dann aufgenommen. Ich war ein Fremder. Ich war heimatlos und sie haben mich einfach aufgenommen, voll akzeptiert und geliebt. Sie haben mir erzählt, sie seien Christen. Sie gingen in die Gemeinde. Ich hatte kein Interesse. Aber weil ich einfach nichts zu tun hatte, habe ich dann angefangen zu lesen. Und ich habe damals nur zwei Bücher dort gefunden auf Deutsch. Und das eine war eben das Neue Testament und das andere war ein alter Klassiker, The Cross and the Switchblade, also von David Wilkerson, die Geschichte von mit den Drogenabhängigen in Washington. Ich habe die beide gelesen und dann war es mir klar, jetzt weiß ich, wo es lang geht. Habe mich dann so selbst für mich ganz alleine dem Herrn hingegeben, gebetet, gesagt, jetzt musst du übernehmen. Und das war der Anfang. Ich bin dann natürlich auch mit in die Gemeinde und habe Gott erlebt. Der ganze Gedanke von Vater, Gott als Vater, war für mich noch fremd zu dem Zeitpunkt. Ich wusste damit nichts anzufangen. Aber ich habe dann ein Erlebnis gehabt, das mich tief geprägt hat. Und ich habe jahrelang nicht darüber gesprochen, weil ich mich geschämt habe. Und zwar dieses Erlebnis, das passte einfach nicht in meine Theologie und in meinen Gedanke von Gott. Und zwar war das so, an einem Abend, nur wenige Wochen nach meiner Bekehrung, es war ein schwerer Tag, ich hatte wieder versagt und fühlte mich miserabel und schlecht und lag im Bett und habe versucht, mit Gott zu sprechen. und plötzlich kam etwas über mich, was mich dazu bewegte, dass ich über längere Zeit heulte. Und das war etwas ganz Neues für mich. Ich hatte 10 Jahre nicht mehr geweint. Mein Vater schlug mich, wenn ich weinte, ohne Grund. Ich hatte meine Gefühle völlig abgeschalten. Ich hatte, wie gesagt, 10 Jahre mindestens nicht mehr geweint. Und plötzlich kam das über mich und ich habe geheult und geheult und geheult. Weiß nicht, wie lange, schien mir wie eine Ewigkeit. Aber es war nicht Traurigkeit, sondern es war einfach eine überwältigende Liebe, die ich so nie erlebt hatte. Und ich habe dann jahrelang nicht mehr darüber gesprochen, weil ich wusste nicht, wie soll ich das erklären, was war das? Heute weiß ich, was es war. Es war die Vaterliebe Gottes. Es war der Heilige Geist, der zu mir kam in der Vaterliebe Gottes. Aber es hat fast 15 Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe. Eben weil es eben überhaupt nicht hineingepasst hat in das, was ich von der Bibel und von Gott wusste zu dem Zeitpunkt.
Wow. Mir fließen die Tränen. Ich kenne deine Geschichte, aber trotzdem, wenn du es so erzählst, Mann, wow, wow. Du hast Gott kennengelernt und dann gab es diesen Moment, wo er sich dir als Vater vorgestellt hat und du das Gefühl hattest, Kind zu sein. Und genau das war ja aber der Grund, warum du geflohen bist. Du bist vor deinem Vater geflohen aus Angst. Und jetzt stellt sich Gott als Vater vor. Was hat das bedeutet?
Es hat lange gedauert, bis ich das begriffen habe. Zu dem Zeitpunkt, das war 72, habe ich mich bekehrt. Ein paar Jahre später gab es viele Bücher, auch damals schon, über die Vaterliebe Gottes. Floyd McClung hatte ein gutes Buch geschrieben über die Vaterliebe Gottes. Ich habe das gelesen, weil es hat mich nicht berührt. Es war irgendwie Information und das klang alles gut. Ja, wir haben unsere Reise fortgesetzt. Ich war dann eben in den USA auf der Bibelschule 3 Jahre, habe meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet, waren dann 12 Jahre in Deutschland, haben die Vineyard kennengelernt und wurden dann 1988 eben ausgesandt von der Vineyard Bern auf die Philippinen. Und dort habe ich dann etwas erlebt, was mich zurückgeführt hat zu diesem Zeitpunkt, wo ich Gott so erlebt habe. Und zwar hat die Vineyard Bern uns damals so einmal im Monat ein Päckchen geschickt mit Kassetten. Und zwar waren das Kassetten von den Sonntagspredigten. Und eines Tages waren das nicht nur Sonntagspredigten, sondern da war eine Konferenz über die Vaterliebe Gottes mit Ed Bierig. Und man hat mir diese Kassetten geschickt. Und ich werde es nie vergessen, ich saß in meinem alten Chevrolet. Ich hatte so ein uraltes Fahrzeug von 1968. Und fuhr durch Manila und hörte mir die erste Kassette an von der Konferenz über die Vaterliebe Gottes. Und es geschah wieder. Ich musste so heulen, ich konnte nicht mehr weiterfahren. Ich musste an den Straßenrand Motor abschalten und es einfach über mich kommen lassen. Und da wusste ich genau jetzt weiß ich, was das war vor 15 Jahren, was ich da erlebt habe. Es war die Vaterliebe Gottes und es hat mich wieder berührt. Und es war ein Höhepunkt, von dem ich jahrelang gezehrt habe. Und es ist seither ab und zu spontan geschieht es mir ab und zu. Ich sehne mich danach. Manchmal geschieht es nicht, wenn ich es möchte. Und dann kommt es völlig überraschend über mich. Einfach eine Berührung. Und jetzt weiß ich, das ist der Heilige Geist, der sich in Form der Vaterliebe Gottes zu mir stellt und mich berührt, mich ermutigt. Und mir sagt, du bist ein Kind Gottes und du bist okay so. Du bist angenommen, du bist geliebt mit all deinen Schwächen und all deinen Problemen. Und das richtet mich dann wieder auf für die nächste Zeit. Und ja, so ist es die ganze Zeit jetzt gewesen, seit 1972 kann man sagen.
Also, ich muss mal einhaken. Du hast Jesus dein Leben gegeben und dann aber war es eher wie ein Schritt hin, also ein guter Schritt, du hast es auch gemerkt, aber dann gab es einige Zeit später diese erste Berührung mit dieser Vaterliebe Gottes so, aber du konntest das gar nicht einordnen, du hattest kein Wording dafür und du hast sogar auch niemand erzählt, weil du dachtest, was ist hier passiert? Und dann bist du treu diesem Ruf Jesu gefolgt. In der Nachfolge könnte man vielleicht sagen, so ein bisschen christlich ausgedrückt, aber erst 15 Jahre später hast du Sprache dafür bekommen, was passiert ist. Und es passierte nochmal. Und es war wie von Nachfolger zum Kind. Höre ich das richtig?
Hm. Ja. Ja. Genau so kann man das erklären, ja.
Ist das ein bisschen die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen und der Ältere, der einfach treu beim Vater ist, aber nicht diesen Sprung schafft, wirklich den liebenden Vater zu erkennen als und sich selber als angenommenes Kind zu erkennen?
Ja, das kann man klären, ja. Ja. Was mir einfach an der Lehre von Ed Pierick aufgefallen ist und was mich dann so berührt hat, ist, wie er erklärt, dass Jesus an mindestens zwei Zeitpunkten in seinem kurzen Leben hier auf Erden die Vaterliebe Gottes eben auch erlebt hat. Einmal nach der Taufe oder bei der Taufe, als der Vater sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann wird es noch einmal erklärt, später dann auf dem Berg der Verklärung, kurz vor Gethsemane, als eine Stimme vom Himmel kam und das nochmal bezeugte, du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe das natürlich oft gelesen, aber nicht begriffen, dass das auch für Jesus wichtig war, diese Bestätigung, dass der Vater ihn liebte. Und dann denke ich mir, wenn Jesus das brauchte, wie viel mehr brauchen wir das?
Wow. Also die Vaterliebe Gottes, die Erfahrung der Vaterliebe Gottes, nicht das theoretische Wissen, sondern sie zu erfahren, lässt uns einen Schritt gehen, einen ganz wichtigen Schritt vom Gerufenen hin zum Angenommenen. Puh. Norbert, ihr wart ja ganz viele Jahre in Asien und die Kulturen unterscheiden sich ja wirklich von der deutschen, von der europäischen oder der westlichen Kultur. Was ist da passiert in dieser Kultur, wenn du vom Vater im Himmel, von der Vaterliebe Gottes dann angefangen hast zu reden? Ich vermute mal, das ist ja dann ein großes Thema auch in deinen Beiträgen geworden dort als Missionar.
Ja, natürlich sind die asiatischen Kulturen nicht alle gleich. Wir haben eben auf den Philippinen mit Katholiken zu tun gehabt, in Kambodscha mit Buddhisten, in Malaysia mit Muslimen und so. Aber in all den Kulturen ist die Vaterperson natürlich viel stärker als bei uns hier im Westen, aber leider eben oft auch mehr gezwungenermaßen. Also man würdigt den Vater, man ehrt ihn, man gehorcht ihm. Er ist das Haupt der Familie und des Clans natürlich. Aber oftmals ist das einfach erzwungen. Also nicht jetzt aus einer typischen Liebe heraus, sondern einfach, das wird erwartet von der Kultur, dass du deinen Vater ehrst und dass du ihm gehorchst. Und das hat sich natürlich dann auch in ihr christliches Leben hinein vollzogen. Und da habe ich gemerkt, dass im Grunde genommen alle Gläubige, egal aus welcher Kultur sie stammen, eigentlich dieses Erlebnis der Vaterliebe brauchen. Dass es nicht genügt, das zu lesen, dass es nicht genügt, wenn wir darüber sprechen, sondern sie müssen das erleben, so wie ich das erleben durfte. Und das, was mich persönlich so traurig macht, ist, dass es auch heute noch in all den Kulturen, wo wir waren, Menschen gibt, die Gott tief lieben, aber noch nie dieses Erlebnis hatten mit der Vaterliebe Gottes. Und ich kann das ja auch nicht in dem Sinne weitergeben, außer dass ich für sie beten kann. Und das ist eigentlich dann das geworden, was ich am meisten getan habe. Dass ich mich immer dann, wenn ich für Menschen betete, irgendwann kam es dann an den Punkt, wo ich einfach gebetet habe, Herr, taufe sie in deiner Vaterliebe. Und manchmal ist es geschehen und manchmal nicht. Aber das wurde ein großes Anliegen für mir, das durchs Gebet weiterzugeben. Es ist immer ein Erlebnis, das man nicht begreifen kann. Ne? Aber es gibt dann leider auch Barrieren, die Menschen davon abhalten, diese Vaterliebe zu erhalten. Oftmals hat es damit zu tun, dass wir unseren Vätern nie richtig vergeben haben. Wir alle haben in einer oder anderen Art und Weise gelitten unter unseren Vätern. Auch wenn unsere Väter gut waren, sie waren nicht perfekt. Und oftmals ist es so, dass wir dann uns selbst entschuldigen, wenn es uns schlecht geht. Ja, das ist ja nicht meine Schuld, sondern ich bin so erzogen worden und jetzt bin ich auch so. Und man schiebt dann die Schuld eben dann oft auf den Vater. Und das ist dann eine Barriere, die uns eigentlich davon abhält, diese Vaterliebe dann auch zu erfahren. Ich weiß nicht, ob wir Zeit dafür haben, aber vielleicht kannst du dich auch erinnern, dass Ed Pierik in seinem Buch, er beschreibt diese vier Vatertypen. Und ich weiß nicht, ob das die einzige Art ist, das zu beschreiben, aber ich erkenne das immer wieder, wenn er da spricht von diesem leistungsorientierten Vater und dem permissiven Vater und dem passiven Vater und dem strafenden Vater. Mein Vater war eine Mischung von strafend und leistungsorientiert. Und was mich überrascht, dass ich selbst, obwohl ich natürlich immer wollte, dass ich nicht so wie mein Vater sein möchte, manchmal damit zu kämpfen habe, diese Eigenarten auch in mir selbst entdecke und dagegen ankämpfen muss. Ne? Ja. Ich meine eben, dass das oft ein Problem ist, dass wenn wir es nicht schaffen, unseren Vätern wirklich zu vergeben und sie freizugeben, das kann eine Barriere sein, dann diese Liebe wirklich auch selbst zu empfangen und zu erleben.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Also was du sagst ist, das Vaterbild, was wir selber erlebt haben von unseren irdischen Vätern, das legen wir eigentlich als Schablone auf Gott. Und das kann auch zu einem Hinderungsgrund werden, uns für Gottes Vaterliebe zu öffnen. Diese vier Vatertypen, stell die bitte ganz kurz nochmal dar für die Hörer und Hörerinnen, die das gar nicht kennen.
Ja, also dieser leistungsorientierte Vater, der gibt einfach Liebe als Belohnung für Leistung, Hausarbeit, Schule, Sport und so weiter. Und das ist dann einfach übertragbar. Wenn wir dann Christen werden, da denken wir auch, dass Gott uns nur liebt, wenn wir gut sind. Er liebt uns eben nur, wenn wir viel in der Bibel lesen und viel beten und Gutes tun, dann liebt er uns. Die andere Seite der Münze ist eben, dass dann dieser leistungsorientierte Vater Liebe entzieht, wenn wir eben nicht so agieren, wie er das möchte. Und so war das genau bei meinem Vater. Mein Vater konnte sehr großzügig sein. Wenn ich gute Noten nach Haus brachte, dann war alles okay. Und dann war er sehr, sehr lieb und er gab viel, aber eben dann die andere Seite. Ne? Wenn ich schlechte Noten hatte oder wenn irgendwas nicht geklappt hat zu Hause, dann wurde Liebe entzogen. Und damit habe ich lange gekämpft als Christ. Dann, okay, also wenn ich Mist baue, dann liebt der Vater mich nicht mehr. Der zweite ist dann der, was man nennt den permissiven Vater, also der, er verzieht die Kinder. Er ist vielleicht reich, er gibt ihnen alles. Sie haben keinen Mangel, aber sie haben auch volle Freiheit. Sie werden nie korrigiert. Und das führt natürlich dann zu einem losen Leben, das nicht gut kommt. Und ja, für manche Christen ist das so. Sie denken, Gott kümmert sich nicht drum. Es ist ihm egal, er liebt mich ja so und so. Das ist auch eine Einstellung, die uns eigentlich dann das Herz verschließt für die wahre Vaterliebe. Ne? Der passive Vater ist einfach der, der selten zu Hause war. Oder er war Alkoholiker. Oder er ist frühzeitig gestorben. Er war einfach nicht da, wenn ich ihn brauchte. Und das ist dann natürlich dann auch oft so, dass viele Und das habe ich oft gehört unter den vielen Jahren, dass Christen mir sagen, ja, ich weiß nicht, wo der Vater ist. Wenn er mein Vater ist, wo ist er? Warum ist er nicht da, wenn ich traurig bin? Warum redet er nicht zu mir? Warum höre ich seine Stimme nicht? Ne? Und das ist eben auch, viele Väter heute sind so, oder durch Scheidung sind sie einfach nicht da, wenn das Kind sie braucht. Ne? Ja, und dann der strafende Vater, der gibt Schmerz statt Liebe. Das ist eine krankhafte Einstellung. Der wird dann emotional, körperlich und sexuell missbraucht. Und natürlich, das ist dann wahnsinnig schwer für einen solchen Menschen, die Vaterliebe Gottes zu akzeptieren und anzunehmen. So, das ist im Kurzen, sind das diese vier Vatertypen. Natürlich, die meisten Väter sind eine Mischung. Und es hilft, wenn wir das erkennen. Aber dann der nächste Schritt muss sein, dass wir diese Barriere entfernen, indem wir es nicht nur vergeben, sondern freisetzen. Das ist eigentlich der Schlüssel dazu. Darauf zu warten, dass sie sich bei uns entschuldigen, das hilft eigentlich nicht. Wenn sie das tun, ist das wunderbar. Aber in den meisten Fällen wird das wohl nie der Fall sein. Und darauf zu warten, dass sie sich verändern, das ist auch unwahrscheinlich. Viele verändern sich leider nicht ohne Gottes Hilfe. Das heißt also, freisetzen bedeutet, nicht mehr länger darauf zu warten, dass sie alles wieder gut machen. Freisetzen bedeutet, dass wir den Fokus einfach lösen von ihnen. Freisetzen bedeutet, dass wir uns einfach trennen, auch von diesem Sündenband, das durch Generationen fließt. Dass wir uns wirklich geistlich absagen von diesem Sündenband, das in unserer Familie vielleicht herrscht. Freisetzen bedeutet wirklich, dass wir Gott als unseren Vater völlig aufnehmen und akzeptieren. Und da sind wir dann wieder am gleichen Punkt. Das können wir oft nicht. Sondern da muss Gott dann eingreifen. Und es hilft dann eben, wenn wir solche Erfahrungen machen dürfen mit seiner Vaterliebe. Da plötzlich dann funktioniert das.
Wow. Ja, diese vier Vatertypen, das höre ich auch nicht zum ersten Mal, aber es ist immer wieder spannend. Ich glaube, in meinem eigenen Fall hatte ich einen Vater, der ganz wenig da war und dann im Grunde Leistung erwartet hat. So. Mhm. Und wie du schon sagst, ist das auch immer wieder interessant, wenn ich mit Gott im Gespräch bin und mit ihm lebe, dass ich oft zweifle, so, bist du jetzt da und so. Ne? Also hörst du mich? Und genau wie du, wenn was schiefläuft oder wenn ich meinen eigenen, es sind ja oft die eigenen Wünsche und die eigenen Vorstellungen, wo wir, also wir legen selber eine Latte auf und reißen sie dann runter und können nicht rüberspringen, ja, die eigenen Forderungen, wo es misslingt. Wenn ich das nicht schaffe, denke ich auch oft, oh, jetzt ist der Segen weg oder, und wenn ich irgendwas gut mache, denke ich, ja, jetzt wird Gott mich segnen, ne? Es ist wirklich verrückt. Oh. Ja. Wenn wir immer auf Jesus gucken, welchen Vater offenbart Jesus im Gegensatz zu diesen vier Vatertypen, die du eben beschrieben hast?
Die Vaterliebe Gottes ist einfach nicht begrenzt. Sie wird nicht beeinflusst von unserem Verhalten. Sie ist konstant. Sie ist einfach immer eigentlich gegenwärtig, auch wenn wir den Eindruck haben, dass wir weit von ihm leben. Also das war für mich das Wichtigste. Egal wie viel du tust, er kann dich nie mehr lieben. Und auch umgekehrt. Und das ist einfach auch eine Erkenntnis, die Wurzeln fassen muss in unserem Herzen. Ich brauche nichts zu tun, um seine Liebe zu verdienen. Er liebt mich wirklich so, wie ich bin. Und das ist schwer für uns, das zu akzeptieren und das zu glauben. Weil wir immer den Eindruck haben, und das ist ja oft bei mir, ich kämpfe heute noch damit, wenn ich einen schweren Tag habe und ich habe gemerkt, ich habe in irgendeiner Weise versagt. Ich habe dann den Eindruck, ich muss das irgendwie wieder gut machen. Ne? Ich muss dann am nächsten Tag vielleicht mehr Bibel lesen oder mehr beten. Und das ist genau, so ist es ja nicht. Ich kann mir die Vaterliebe ja nicht verdienen, dadurch, dass ich Gutes tue. Aber die Tendenz ist bei uns allen da, dass wir immer denken, wir müssen das irgendwie verdienen. Und ich denke, dass das einfach nur ein, nur die Zeit und das Zusammengehen mit Jesus uns davon befreien kann und heilen wird. Ja, seine Liebe ist wirklich konstant.
Ja. Also Jesus offenbart den liebenden Vater, er lebt selber als Sohn, er lebt diese Kindschaft vor, er erfährt aber auch die Vaterliebe Gottes. Du hast zwei Orte in den biblischen Erzählungen gerade genannt, wo wir das sehen. Es befähigt ihn selber. Und du hast eben gesagt, ja, wir müssen das doch auch erfahren, wenn Jesus das erfahren musste. Und du hast selber aus deinem eigenen Leben gesagt, hier waren zwei Durchbruchssituationen, wo ich auf einmal erst gemerkt habe, wer ich wirklich bin. Also die Offenbarung der Vaterliebe Gottes schenkt uns eigentlich Identität als Kinder Gottes.
Ja. Und mit dieser Identität kommt dann eben auch die ganze Lehre von Paulus von wegen Erbschaft und so, ne? Wir sind also wirklich adoptiert als wirkliche Kinder mit all den Rechten, die dazugehören und auch das Erbe, was immer das dann genau bedeutet in unserem Leben, das ist ein ganz anderes Thema. Aber dieses Erbe ist eben nicht nur für uns da, wenn wir einmal diese Welt verlassen, sondern bereits hier und jetzt. Und das ist dann ein weiterer großer Punkt, den wir lernen dürfen und müssen, was das eigentlich bedeutet, dass er uns alles gegeben hat. Dass er uns Zugang gibt zu allem, was gut und recht ist. Dass wir wirklich reich sind in ihm, geistlich und ja, auf allen Arten eigentlich wirklich reich sind in ihm.
Aber wenn wir nicht verstanden haben, dass wir Kinder Gottes sind und dass seine Vaterliebe ohne Bedingung für uns da ist, versuchen wir uns, diese Segnungen wahrscheinlich zu erarbeiten.
Ja. Und das sehen wir ja heute noch in verschiedenen Gemeindestrukturen. Die Gesetzlichkeit ist heute noch vorhanden. Ja, und ich selbst war eine Zeit lang gefangen in der Gesetzlichkeit. Diese Bibelschule, auf der ich 3 Jahre war in den USA, die war äußerst gesetzlich. Und ich kann mich erinnern, wie ich dagegen gekämpft habe nach 3 Jahren. Ich wollte das nicht akzeptieren, aber es war wie Gehirnwäsche. Dass man dann andere Menschen sieht und sofort denkt, ah, das ist falsch und das machen sie falsch und schau, wie die sich anziehen und wie die aussehen und was sie machen und was sie trinken und. Und man hat sich dann zum Richter gemacht über andere. Und das ist ja genau das, was Jesus uns verbietet. Wir dürfen nicht richten. Ich habe wirklich Befreiung gebraucht vor dieser Gesetzlichkeit. Und das ist eben auch heute noch ein Geist, der viele, viele Gläubige gefangen hält. Und das ist wahrscheinlich die größte Barriere gegen die Vaterliebe Gottes, ist zu denken, er liebt mich nur, wenn ich jetzt all diese Gesetze erfülle und er liebt mich einfach nicht, wenn ich versage. Und das ist leider heute noch ein Riesenproblem unter den Gläubigen in allen Kulturen, die ich kennengelernt habe.
Also wenn wir diese Offenbarung der Vaterliebe Gottes nicht haben, sehen wir Gott als jemanden anders, zum Beispiel als ein Richter, und behandeln dann unser Umfeld in dem Maße, in dem wir richten. Also wir behandeln unser Umfeld als Christen eigentlich so, wie das Bild ist, was wir von Gott haben. Ja. Und der Umkehrschluss wäre, dass Jesus uns einlädt, Väter und Mütter für die Menschen um uns herum zu werden.
Ja, genau. Man spricht ja auch heute noch von einer vaterlosen Generation. Das ist nichts Neues, aber es hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten sogar noch verstärkt. Und das hat damit zu tun, dass die Familie als solches, besonders bei uns im Westen, einfach am Zerfall ist und wenige junge Menschen echte Familie erleben dürfen. Ich kann mich gut erinnern, in den Jahren, wo wir unsere Jüngerschaftsschulen hatten in Asien, Ich kann mich gut erinnern, wir saßen mal im Auto mit einigen von unseren Studenten und wir kamen gerade von uns zu Hause, wo wir zusammen Pizza gegessen haben. Und eine von den jungen Studentinnen, ich glaube, sie war aus der Schweiz, sie schaute mich an und sagte, ist das echt so? Sie konnte das nicht glauben. Sie konnte das nicht glauben, dass es das noch gibt. Eine Familie, die einigermaßen gesund ist und mit sich einfach gut umgeht und Gemeinschaft hat. Sie konnte das nicht fassen. Und das hat mich so berührt damals, dass es junge Menschen gibt und die Zahl scheint zu wachsen, die nie eine gesunde Familie erlebt haben. Als wir noch in Stockholm lebten, da hatten wir eine Hausgemeinschaft bei uns. Wir hatten ständig junge Menschen, die bei uns lebten. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir jeden Abend zusammen gegessen haben. Auch wenn unser Leben in verschiedene Richtungen ging, das haben wir gemeinsam gemacht. Und ich kann mich erinnern, wie das für viele ein Höhepunkt war, weil sie das nie erlebt haben. Dass man abends zu Hause aß und miteinander redet und einfach Umgang hatte, das war für sie so fremd und neu. Das sind so Kleinigkeiten eigentlich, die aber doch so viel bewirken. Und das hat mir wirklich, das zeigt mir, wie traurig es ist in unserer neuen Generation, also mit den jungen Menschen, die das nie erlebt haben und kein richtiges Bild haben von Familie, von Vaterschaft, von Mutterschaft. Und da müssen wir als Gemeinde, glaube ich, einfach vorangehen mit Beispielen. Da gäbe es viel darüber zu sagen, aber das ist ein Auftrag, der auf uns liegt.
Wow, Vineyard Flow, heute im Flow der Vaterliebe Gottes. Norbert, ich bin schwer bewegt. Ich kämpfe mit den Worten und mit den Tränen hier so ein bisschen. Wir haben das so noch nie gemacht, aber ich würde dich einfach spontan bitten, diese Vaterliebe Gottes einzuladen. Und ich stelle mir vor, dass einige Hörer und Hörerinnen dir jetzt zugehört haben und sagen, wie kann ich das erleben? Ich möchte diese Dusche, ich möchte diese Dusche in der Liebe Gottes erleben. Ich möchte verändert werden. Und bevor wir jetzt weiter Bibelstellen zitieren, theoretisch bleiben, würde ich dich einladen, uns wirklich in eine Zeit zu führen, wo vielleicht die Hörer und Hörerinnen die Vaterliebe Gottes zum ersten Mal oder vielleicht zum weiteren Male erleben können und verwandelt werden.
Ja, da möchte ich euch einfach bitten, liebe Zuhörer, dass ihr euch, wenn das möglich ist, einfach entspannt und zurücklehnt, vielleicht die Augen schließt und jetzt einfach versucht, euch vom Heiligen Geist berühren zu lassen. Also wenn du gerade Auto fährst, wäre das vielleicht nicht so gut. Aber ansonsten, mach das einfach jetzt mal. Und so lade ich dich jetzt ein, Heiliger Geist. Du hast unser Gespräch mitverfolgt und du kennst jeden Einzelnen, der jetzt zuhört. Du weißt genau, was in ihnen vorgeht. Du spürst genau auch, was in ihnen aufsteigt. Vielleicht Zweifel, vielleicht, aber ich darf das doch nicht erleben. Oder vielleicht sogar ein Ärger kommt jetzt hoch, als du dich an einen eigenen Vater erinnert hast und all das, was er vielleicht an dir schlecht gemacht hat. Das ist alles okay. Das ist der Heilige Geist, der jetzt wirklich dabei ist, uns zu helfen, einen tieferen Schritt hinein zu nehmen in diese Vaterschaft, die er sich wünscht. Ich möchte das wirklich, dass er dich jetzt umarmen darf und dir sagen darf, es ist okay so. Ich sehe dich, ich höre dich, ich liebe dich. Und ich werde dich weiterführen und ich kann dich freisetzen von dem, was dich gefangen hält, von Gedanken, die dich plagen, von emotionalen Wunden, unter denen du leidest. Ich habe den Eindruck, dass manche von uns versucht haben, über längere Zeit diese emotionalen Schmerzen zu verdrängen und vielleicht mit Hilfsmitteln sie in den Griff zu bekommen. Und der Vater sagt dir einfach, ich sehe, was du tust und ich verstehe es. Aber du brauchst das nicht tun. Lass es zu, dass ich dich voll und ganz liebe. Ja, und viele von uns brauchen wirklich diese Freisetzung, nicht nur von uns selbst, sondern auch von den Einflüssen unserer Väter. Das heißt, du darfst jetzt deinen Vater freisetzen. Du brauchst jetzt nicht mehr länger darauf warten, wenn er noch am Leben ist, dass er alles gut macht, sondern setz ihn frei. Überlass ihn Gott. Bete für ihn, aber überlass ihn Gott. Und lass es einfach nicht zu, dass du das jetzt als Entschuldigung nimmst auch, dass ich bin halt so, wie ich bin, weil mein Vater mich so geprägt hat. Lass das einfach sein jetzt. Löse dich davon und setze deinen Vater frei. Du kannst das wirklich auch so aussprechen. Ich setze dich jetzt frei, auch wenn er das nicht hört. Das sind Dinge in der unsichtbaren Welt, die wir nicht verstehen, die aber auf unsere Worte horchen. Und weil wir die Autorität des Heiligen Geistes in uns haben, müssen sie gehorchen. So tu das jetzt. Setz deinen Vater frei. Setz ihn frei. Und wenn du spürst, dass da noch irgendein Band, ein Zwang über dir liegt von deinem Vater, dann im Namen Jesu darfst du das jetzt brechen. Wir brechen das jetzt im Namen Jesu. Und wir proklamieren die Freiheit der Kinder Gottes. Freiheit, wirklich wie ein kleines Kind zum Vater zu kommen und sagen, Vater, jetzt habe ich mich wehgetan. Kannst du mich berühren? Du darfst gern darum bitten. Vater, lass mich deine Liebe erfahren. Wir wissen, dass das einfach übernatürlich ist. Wir können das nicht mit unseren Gedanken. Wir müssen das einfach im Heiligen Geist erleben. Und das dürfen wir. So gib nicht auf. Oder vielleicht hast du den Heiligen Geist auf ganz spezielle Weise vor langer, langer Zeit erlebt. Und du sehnst dich jetzt danach. Es war so lange her. So lange her, seit du den Vater so erlebt hast. Und du hast es fast vergessen. Und jetzt erinnert er dich daran. Er erinnert dich daran, wie das war. Und du darfst dich danach sehnen. Du darfst das erwarten. Du verdienst das. Du bist gut genug, das zu erleben. Es gibt nichts, was dich trennen kann von seiner Liebe. Damit möchte ich jetzt abschließen und einfach beten, Herr, dass du jetzt auf all unsere lieben Brüder und Schwestern kommst. Du weißt, was sie brauchen und wonach sie sich sehnen. Und im Namen Jesu, Herr, so bitte ich dich jetzt, Herr, dass du deine Liebe fließen lässt wie eine Welle über uns, über unsere Bewegung, über deine Kinder in unseren Ländern, über deine Gemeinden, Herr. Herr, wir bitten, dass du jetzt wirklich deine Kraft fallen lässt auf uns. Und Herr, ich bitte, dass du jetzt auch diesen Geist der Vaterlosigkeit zerbrichst über uns und uns als ganz neu erkennen lässt, dass wir einen Auftrag haben an dieser jungen Generation, Väter und Mütter zu sein, so wie du unser Vater und unsere Mutter geworden bist.
Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian Reschke und den Tränen nahe. Und war heute im Stream mit meinem Freund Norbert Bauer. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich, im Flow zu bleiben und das Rätsel um die Vaterliebe Gottes immer mehr zu verstehen. Bye, bye.